Voll trui.
Ist klar.
Hallo und grüß euch bei der 6. Folge von Ist gleich, dem Südtiroler Podcast. Wir haben jetzt schon 5 Folgen hinter uns und wir freuen uns, dass ihr uns bis jetzt die Stange haltet. Es ist nicht selbstverständlich, es war ein kleines Jubiläum, die große 5 für uns. Und ja, zum 6. Mal bei mir, man glaubt es kaum, der David Gruber, mit dem das Wort Starring eine ganz neue Bedeutung kriegt. Hallo David, grüß dich.
Hallo Marc.
Du bist ja noch beim Planetarium oben, wär's noch nicht was. Beruflich noch keine große Änderung gehabt im Moment.
Tut sich mal dabei nichts, ne?
Super. Und bei uns zu Gast, erfreulicherweise, der Christian Weber, Direktor vom Geopark Blätterbach. Hallo Christian, grüß dich.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Du, und bei uns scheint es sich ein bisschen angebürgert zu haben, dass die Gäste ein Bier selber mitbringen. Letztes Mal Steirer Bier. Heute, Christian, was hast du uns so mitgebracht?
Ja, Lupinenbier. Das ist praktisch von den Lupinen, also halt drei, die werden die Samen geerntet und geröstet und aufgerieben. Und in der Brauerei in Fieme drin, also in Dajano, wird das praktisch eingestreut in der Maize und danach wird das Bier daraus hergestellt. Das werden wir heute hoffentlich probieren dürfen, oder?
Ja, danke fürs Mitnehmen. Eben,
danke dir, dazu. Ich glaube, wir machen es gleich auf, oder?
Also das ist Bira Artigianale al Café di Anterivo. Voll trui. All drei, ne? Für die, was ich nicht aussprechen kann, so wie. Weil du gibst ja es in Dinga, nicht in Café. Also hast du eigentlich das Bekannte, oder?
Hast du das Bekannte, ja. Da wird hinten umgebaut und die Bauern haben geschaut, dass sie praktisch ein bisschen Nebenerwerb aufbauen und schauen halt, den Kaffee zu verkaufen.
Jetzt, ich weiß, ich habe den einmal die Freude gehabt, den in A3 zu trinken. Mein Kollege von mir, der baut den selber um. Und ja, ist ganz interessant, eben so eine leichte, herbe Note. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie das Bier schmeckt halt. So, jetzt danke fürs Aufmachen inzwischen, David.
Ja, vielleicht für das bin ich da.
Ja, eben.
Was braucht es denn, das ist mir sonst egal. Ja,
kannst eh gar gehen. Nein, wir werden halt mit Christian natürlich Bier trinken, aber eigentlich haben wir ihn eingeladen. Natürlich werden wir vor allem über den Blätterbach sprechen, über den Geopark. Weil wir wollen sozusagen heute ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, was muss man alles beachten beim Management von so einem Park und vor allem auch, ja, was sind die Eigenheiten von dem Blätter?
Davor würde ich mal sagen, zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl, Christian.
Jetzt bin ich gespannt.
Bisschen warm, vielleicht.
Meine Kaffee, ich weiß jetzt nicht, ich werde mich so erinnern.
Also ein bisschen herbe Note drauf vom Kaffee wahrscheinlich. Mhm,
ganz gut. Na, schmeckt mir gut.
Oder hat's.
Ja, vielleicht einmal, bevor wir überhaupt anfangen, über das Management zu reden, Christian, erzähl mal, was ist denn überhaupt der Geopark? Weil viele von uns kennen den aus den Schulzeiten vielleicht, aber was ist so die Eigenheit vom Grand Canyon Südtirols?
Die Besonderheit ist einfach, der Blätterbach, also Geopark Blätterbach besteht aus einer Schlucht. Die ist eigentlich so in die 30er Jahre, eigentlich schon in die 20er Jahre, das erste Mal entdeckt worden von ein paar Geologen. Die haben gesehen, dass so saure Spuren drin sind und Pflanzenfossilien, die man nicht zuordnen kann. Logisch, mit dem Krieg ist die ganze Wissenschaft dabei eingeschlafen. Nach dem Krieg sind wieder Studenten gekommen mit Professoren aus Rom und aus Padua, die das Feld abgegangen sind und haben wirklich noch gesehen, dass das wissenschaftlich sehr interessant ist, weil man einige Saurierspuren gefunden hat. Also man redet jetzt von einem Zeitraum von 206 Millionen Jahren. Und eben viele Pflanzenreste, die man noch nicht gekannt hat, erst einordnen noch gemisst. Und dann ist eigentlich gestartet, so langsam. Es hat der Geotourismus umgehebt, das heißt, in Radein gibt es ein Hotel, da sind die ersten, also betuchten Gäste gewesen, die auch logisch kulturell interessiert sind gewesen. Einige Wissenschaftler sind dort dabei gewesen, die Ausflüge nach, also Exkursionen gemacht haben in die Blätterbachschlucht. Die haben sogar, das haben wir erzählt, sogar ein Essen mitgehabt. Die Diener haben immer gekocht drin, gegrillt und die haben den gegessen nach und sie haben gekannt das Feld abschreiten. Die Damen sind dabei im Schatten geguckt. Man sich das vorstellen kann, wie bildlich. Danach ist es ein bisschen eingeschlafen wieder und in den 70er Jahren ist auch zum Beispiel das Naturmuseum Porzen, das Museum von Trient ist ein bisschen so indirekt involviert gewesen, die haben umgekehrt eigentlich gezielt nach Sachen zu suchen. Also sie haben in anderen Orten auch Forschung betrieben und haben geschaut, da Korrelationen zu finden mit der Blätterbachschlucht. Das Besondere ist einfach, dass durch den, dass es ein Einschnitt ist im Berg mit der Schlucht, ist einfach die Möglichkeit hoch, dass man etwas findet, weil einfach die Schichten vor dir freiliegen. Dann kannst du allem wieder neue Steine aufklappen, also durch Verwitterung fällt wieder neues Ohr. Das klappst du auf und dann findest du einfach neue Sachen wieder. So wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr wieder, ist sicher viel wieder zu finden, wenn man das Auge ein bisschen hat. Danach ist es weitergegangen, 2005. Also 2000 ist eigentlich schon ein unkeppes Projekt. Und 2005 ist das Besucherzentrum eröffnet geworden. Und da ist eigentlich richtig losgegangen, auch mit dem, neuen Geotourismus. In einfachen Zahlen, aber halt stets steigend. Es sind gezielt Leute gekommen, die Urlaub gemacht haben, die sind eingeladen worden, die sind auch durch die ersten Führer durch die Schlucht geführt worden, da sind die Besonderheiten aufgezogen worden. Und ja, 2009 sind wir zum Welterbe geworden, mit den Dolomiten, also ein Teil davon, weil wir einfach geologisch interessant sind gewesen als Putzelstickel für die ganzen Dolomiten. Und dann hat logisch der Tourismus, der internationale Tourismus, bin so umgekehrt. Man merkt, die Leute, die Besucher werden alle internationaler. Die Besucherzahlen sind zwar ein bisschen gestiegen, aber wir halten es so ungefähr jetzt bei den 56.000 bis 60.000 Besuchern in den 6 Monaten. Sind wir jetzt ungefähr angelangt. Geführt wird die ganze Einrichtung von einer gemeindeeigenen Einrichtung, der Gemeinde Aldein. Also Geopark Blätterbach ist eine öffentliche Einrichtung. Mittlerweile sind 7 Angestellte und 24 Führer, die da involviert sind in der ganzen Geschichte. Wir versuchen, also im Prinzip ist das Projekt eigentlich geboren, von der Gemeinde ausgetragen, weil man versucht einfach Arbeitsplätze im Dorf oder in der Gemeinde zu halten oder aufzubauen und die Wirtschaft umzukurbeln. Und das gelingt langsam schon. Man merkt, es sind aber mehr Gruppen, die übernachten. Touristen kommen, die übernachten zumindest einmal eine Nacht oder zwei Nächte. Und nebenbei logisch verdienen die Leute damit auf die Almen, nämlich mehr auch los, nicht, das bringt zusammen etwas. Wir involvieren auch die Direktvermarkter, wie zum Beispiel am 17. Juni haben wir heuer das Welterbefest, das Hauptfest, was in unserer Zone ist. Da haben sich mittlerweile schon 7 Vereine gemeldet, die mitarbeiten, die aufkochen und so. Also man sieht, die Leute sind auch langsam interessiert, da ein bisschen sich auch einzusteigen.
Wie du gesagt hast, also einfach die Blätterbachschlucht ist ein Tourismusmagnet und ist wichtig einfach fürs Lokale, für die Dörfer, die daneben sind, einfach als Tourismusmagnet. Aber was mich jetzt interessiert hat, du bist ja schon 10 Jahre lang dort. Und was machst du zum für dich das Besondere an der Schlucht aus, einfach jetzt vom Naturspektakel her und vielleicht auch vom Wissenschaftlichen? Du hast gesagt, man findet da eben wieder Sachen. Ich denke mal, du kennst jeden Ort von der Schlucht. Was ist sozusagen für dich das Besondere, an so einem Ort eigentlich arbeiten zu dürfen?
Ja, die Natur selber hat mich auch schon fasziniert, im Prinzip eigentlich. Wenn man irgendwo ist ein Naturgebiet, also da muss man wirklich sagen, man steigt in ein Naturgebiet ein, weil man muss ja auch erst gehen in die Schlucht. Es ist einfach eine gewisse Ruhe da. Man wird eigentlich von Alltag rausgekommen. Also man durchschreitet irgendwo, kommen wir fast schon ein Portal. Du bist unten, du bist mindestens 1,5 Stunden unterwegs, dass du wirklich weg bist von Alltag. Und glaube ich, das ist für mich sicher das Besondere. Man hat ja einen gewissen Stress, wenn man oft im Büro ist. Und man geht rein, man schaltet total ab, man kommt wirklich auf andere Gedanken und man kann sich besser konzentrieren danach. Und dann merkt man aber die Besucher, die sind wirklich beruhigt, oder sind viel ruhiger, als sie zurückkommen. Mhm. Also wenn sie starten, das ist schwer.
Was ist denn für dich eigentlich so der Moment im Tag, wo es in der Schlucht unten am schönsten ist, vielleicht vom Licht her, vom...
Ja, ich fotografiere selber ein bisschen gern, sogar mit David zusammen.
Sind wir schon mal gegangen, gell?
Die Nacht sind wir auch mal unten gewesen.
Ja.
Bis halb zwei die Nacht.
Ja, er wird hinkommen, ja. Okay. Haben wir es am schönsten, weil wir waren auch ganz wenig Leute unterwegs.
Ja.
Da will man aber auch keine Tipps jetzt geben.
Eins, zwei.
Also ich zu David und schon nehmen wir es.
Und nein, das habt ihr fotografiert, oder?
Ist gegenseitig, ja. Nein, wir haben Sternenfotografie betrieben.
Natürlich.
Wir sind ernst geblieben, ja.
What happens in the Blätterbach, stays in the Blätterbach.
Genau. Nein, ich denke, so, ich bin am liebsten so ab 3 nachmittags und wir wechselt das Licht gegen Westen um. Und zuerst die Sonne ein bisschen tiefer kommt, dann werden eigentlich die ganzen Gröden aus den Anstandsschichten werden richtig beleuchtet. Also die bestehen hauptsächlich aus roten Farben und dann kommen sie richtig prägnant raus, im Kontrast zu helleren Schichten. Das ist für mich so der Moment, was mir am besten unten passt.
Ja, was ich fragen wollte, weil jetzt nochmal rückblickend eben zu der ganzen Aufarbeitung von der Blätterbachschlucht. Du hast gesagt, vorhin in die 70er hat es so richtig angefangen mit der Erforschung eigentlich, ne? Weil du hast, aber eben davor waren ja auch, also in den 30er, 40er ist das schon ein bisschen so entdeckt worden. Was mich jetzt interessiert, die Sachen, was damals gefunden worden sind, bevor das jetzt sagen wir, wissenschaftlich erschlossen worden ist, sind die Sachen noch irgendwo um? Das, was da damals gefunden worden ist? Weil hey, muss wahrscheinlich ein Gräschte gewesen sein oder so.
Ja, Gräschte, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich Platten von 2 Metern mal.
Ah, schon?
Ja, ja.
Aber das weiß man.
Das kennt man, ja. Es gibt Kopien.
Ja.
Das Problem ist im Moment, die ganzen Universitäten, was da involviert sind, gewesen, Padua, Ferrara und hauptsächlich Rom, die haben logisch einen Haufen Geld investiert, die Professoren bezahlen, die übernachtet rein und so weiter. Und die halten einfach Zeug ein bisschen unter Verschluss noch. Wir dürfen 2 Kopien haben wir gekriegt und wir sind so ein bisschen diplomatisch weiterzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel von Padua haben wir zwei Leihstickeln gekriegt für eine Sonderausstellung. Man versucht, eine Zusammenarbeit zu finden.
Mhm.
Aber dass die Sticker direkt irgendwo im Passau sein, ist fast unrealistisch.
Aber ist es nicht so, dass die, jetzt allein schon vom Kodex der Kulturgüter, müsste ja eigentlich das Land Südtirol für die Sachen zuständig sein, was da gefunden werden. Weil ich meine, das ist etwas, was man auch, also eben wegen den Fossilien, nicht, man muss dazu sagen, die darf man ja eigentlich gar nicht mitnehmen, kann ja im Land Südtirol, nicht?
Genau.
Aber das ist das noch vor der Zeit gewesen, bevor das in Kraft war, und deswegen gehört es in den Universitäten, oder wie er funktioniert?
Ja, ist schon komplex. Ich glaube, da muss man auf den Weg vor der Diplomatie gehen. Aha. Das bringt nicht, dass man jetzt so mit einem Schein geht und sagt, es ist sauser.
Okay.
Ich glaube, da bricht man eine Brücke an, nicht? Weil die wissenschaftliche Zusammenarbeit funktioniert hauptsächlich, indem ein Austausch besteht und dass man sich gegenseitig weiterhilft und dass man vielleicht auch Stickeln von anderen Orten hat, den man schnell hernehmen kann für Vergleiche, was vor Ort gefunden werden, Ferrara und so, dass man irgendwo ein Verhältnis hat. Und ich glaube, in Zukunft wird das selber locker. Man merkt, jetzt ist eine andere Generation in die Universitäten und die gehen mit denen locker rum. Es ist weniger kompliziert, Sachen Leihwaren zu kriegen. Früher hast du überhaupt nicht einmal darfst du umschauen, effektiv nicht. Du hast vielleicht ein Foto gekriegt. Und dann musst du mir penibel überall die Rechte abdrucken und alles. Da sind sie schon jetzt sehr entgegenkommend.
Christian, wenn wir jetzt über die Forschung reden, ich glaube, ich gehe davon aus, dass hauptsächlich natürlich Geologen in die Blätterbachschlucht kommen, ihre Forschung machen. Aber gibt es auch andere Forscher, für die Schlucht interessant ist? Ich denke jetzt auch, wenn ich an die Flora und Fauna vielleicht denke.
Flora und Fauna versuchen wir alles langsam so Projekte aufzustellen, dass einmal das ganze Gebiet erhoben wird. Es gibt einen Managementplan über den Blätterbach. Ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt zum Weltnaturerbe oder Weltzüge zum Welt. Und es ist kein Welterbe, nein, Kultur nicht, Natur, dass man hinkehrt. Zudem ist wirklich ein Manko, dass zu wenig erhoben geworden ist in dem Gebiet, was Flora und Fauna betrifft. Und da tut sich schon etwas, es dauert wahrscheinlich wieder 2-3 Jahre, aber ja, logisch, es braucht einfach seine Zeit. Jeder hat seine Projekte und alles muss eingeteilt werden. Aber es bewegt sich. Es gibt verschiedene Universitäten, zum Beispiel die Uni München. Die Selle hat ein Projekt laufen, die Gesteinstransporte zum Beispiel untersucht. Da kommen auch wieder Studenten ein mit einer Professorin, die total die Schlucht ausmessen in einem gewissen Bereich penibel. Mhm. Die machen auch Laserscanning, also so ein Torstück von 150 Metern machen sie regelmäßig allem. Und das ist für jemanden eigentlich wichtig, weil sie in anderen Orten die Forschungsergebnisse noch brauchen, auch zum Beispiel für Umweltkatastrophen nicht. Da wird ausgerechnet, wie viel Niederschlag das braucht auf einer gewissen Gegend, um eine gewisse Gesteinsmasse zu bewegen zum Beispiel. Mhm.
Interessant.
Und so ist es ziemlich arg, weil wir haben 2 Wetterzonen, kann man erklären. Ungefähr die Hälfte von Schlucht nach oben ist Einzugsgebiet, Wettereinzugsgebiet, muss man sagen, von Unterlandwetter, also von Genativ. Hingegen die obere Hälfte ist eigentlich mehr Dolomitenraum.
Mhm.
Und zusammen merkt das Problem, dass oft Weißhorn oben ist eher so eine Trichterform, wo es toll beginnt, dass du richtig reinschauert. Da geht es richtig los. Also es sammelt Wasser auf und da vorne startet alles mit Gestein und da ist auf der Schlucht aus. Es kann innerhalb 5-6 Minuten kann das durch die ganze Schlucht rollen. Und eben kann es sein, dass draußen der schönste Sonnenschein ist und hinten ist die Hölle los.
Und das kriegt man auch erst mit, wenn der Bach noch unspielt. Weil es
fast schon zu spät ist, ja.
Ist schon mal etwas passiert?
Wir haben schon 2 Fälle gehabt, wo jedes Mal irgendeine Familie involviert ist gewesen, der wirklich nach gesucht worden ist, verfeuert, überall miteinander. Und die Leute festgesessen sind. Es ist vor 2 Jahren mittlerweile. Es sind meine 11 Leute gegangen unten in einer Stelle, die sind nicht mehr über den Bach gekommen, weil einfach zu viel Wasser kommt.
Und dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen können, wie hoch wird der Bach? Also wie schnell geht das und wie viel Wasser kann da kommen?
Also ich bin selber mal reingegangen, so einen Moment einfach, um das zu spielen und zu sehen, wie das geht. Also da kann ich in 5 Minuten, also in knappen 5 Minuten, kann es doppelt so viel Wasser sein bis dreifach Wasser. Und ich würde sagen, in 10 Minuten kommst du nicht mehr über den Bach bei dir, weil mal die ganze Breite überflutet ist und wahrscheinlich bis zu 30, 40 Zentimeter Wasser ist auf dem Moment. Und das Problem ist eher, dass einfach die Gesteine mitgehen, die werden mitgespielt. Wenn du da durchgehst, das schlägt dich nieder, weil es einfach die Füße wegdrückt und so. Deswegen ist das schon, also unser Personal ist wirklich da sehr genau. Wenn sie sehen, Heinz hat eine Gewitterung gesagt, dann werden jeder Einzelne wird genau informiert. Passt auf, Heinz ab halb drei ist Gewittergefahr. Schaut, dass ihr heraus seid oder seid vorsichtig. Besonders wenn es Familie sein mit Kindern, ist man nochmal sensibler. Mhm. Und es steht auf jeder Eintrittskarte, auf jeden Flyer, es steht wirklich oben. Es ist nicht zu unterschätzen.
Also bei 56.000 Besucher im Jahr, zwei solche Fälle, kommen wir jetzt eh wenig vor.
Ja.
Aber
es ist zu viel. Nicht?
Was ich da sagen muss, Marc, was du, und auch die Hörer und Hörerinnen, Christian ist etwas gelungen, was wir seit im Planetarium schon allem probieren, eigentlich, oder seit länger jetzt. Wir probieren es schon seit Ewigkeiten, die Samantha Cristoforetti, Astronautin zu uns zu holen, mal einen Vortrag zu machen. Ist uns bis jetzt nicht gelungen, aus mehreren Gründen. Aber sie war in der Blätterbachschlucht.
Genau, die bin mit mir auf dem Gruppenfoto gewesen, das nicht gewusst.
Und ich war neidig war ich. Ja, okay, also warum sind die gekommen?
Das sind das letzte Jahr, das dritte Jahr schon gewesen, kommen wir noch wieder. Das ist jetzt ein fixes Projekt geworden von der ESA. Die Europäische
Raumfahrtbehörde, genau.
Ja, Behörde. Die haben das eigentlich, sie machen ja regelmäßig wissenschaftliche Forschungen und auch Fortbildungen. Da ist zum Beispiel der Franzose dabei gewesen, der Romain Mars Rovers, praktisch umeinander dirigiert. Der ist da dabei gewesen, ist ganz interessant gewesen, mit denen zu reden. Und es ist eigentlich so geboren. Also wir haben das nicht mal mitgekriegt, die sind einfach gekommen und haben das Ziel ausgesucht da bei uns. Da ist logisch, sind am Leiter erst unterwegs, sind die suchen. Die sind gekommen, die sind durch. Und da haben wir praktisch zwei Tage in der Blätterbachschlucht gemacht. Sind von unseren Angestellten auch angesprochen worden. Ja, was seid ihr? Halt interessant und so weiter und so fort. Und so, ja, wir sind von ESA und das war es noch gewesen. Das zweite Jahr sind sie schon auf uns zugegangen und ob es noch passt, dass wir gehen. Und sie kommen halt. Das letzte Jahr haben sie sich schon angemeldet, dass sie kommen. Und da haben wir dann eingeladen, sind dann oben mit dem Peter Dallas, dem Präsident, um uns ein bisschen zu erklären, was sie überhaupt hier nicht, weil okay, ist ganz nett, dass sie kommen, aber es ist auch fein zu wissen, wer raus und rein geht und ob jemand da Hilfe braucht, weil wissenschaftliche Gruppen begleiten wir ja regelmäßig, wenn sie etwas brauchen. Und ja, dann haben sie uns eingeladen, wir sind dann immer im Hotel geguckt und sie haben uns einen Vortrag gemacht über ihre Arbeit, so kurz ein bisschen zusammengefasst. Und dann haben sie das Foto gezeigt vom Mars, die total die gleichen Schichten, also sonst schon Schichten mit Gipseinschlüssen, sagen wir wie eine Blätterbachschlucht, also wirklich was sonst. Und das sind so fasziniert gewesen von denen, dass das gibt, also auf der Erde wirklich in gleichen Formationen, weil es ist eher selten, die Gipsschichten so wie es in Blätterbach zu sehen sind. Und dann ist es eigentlich da geblieben, dass wir ausgemacht haben, dass sie jedes Jahr kommen und dass wir sogar mit Geopark Lanzarote zusammenarbeiten sollen, dass wir so eine Art Netzwerk mit immer Interesse aufbauen, dass sie es praktisch auch leichter organisieren und sich, ja.
Praktisch ist die Blätterbachschlucht im Prinzip ein Mars-Laboratorium.
So ja, eine Mars-Kopie. Ist eigentlich geworden, ja. So, ja. Ja, wir haben vor 5 Jahren, wird es mittlerweile her, das erste Mal mit ihm in Kontakt gehabt, haben wir eine Gruppe gekommen, die haben Raum, also futuristische, kann man sagen, also in Zukunft, also praktisch so Handschuhe, die mit einem Haufen Sensoren betrieben werden, die sind hergekommen und haben die getestet bei den Gesteinen und also so eine Art Feldforschung gemacht. Aber es ist ganz eine andere Richtung, sie haben praktisch den Kontakt noch wahrscheinlich zusammengeholt.
Und die ist dann die Schlucht in der Zeit, wo die dann ihre Experimente zusammen machen oder ihre Versuche zusammen noch gesperrt oder gehen da einfach ganz normal Leute vorbei und schauen dir zu und denken sich nichts?
Die will nicht auffallen, die will auch nicht, dass wir das jetzt auf dem
Großen
verkünden. Wir dürfen hinten noch, dürfen logisch schreiben, dass sie da sind gewesen, ist ja ganz interessant für die Leute. Sie stellen sich die ganzen Fotos zur Verfügung, sie möchten nicht, dass man mitgeht und Foto macht. Sie wollen einfach autonom arbeiten und Ruhe. Das ist ja okay. Die Leute, die zugehen und sie fragen, kriegen sicher eine Antwort und so. Und man soll es nicht lange auf der großen Glocke hängen.
Ja, das haben sie mal, so was Ähnliches haben sie gemacht, noch bevor sie zum Mond geflogen sind. Also die Apollo-Astronauten damals eben vor 50 Jahren mal her, haben auch gemisst Feldforschung, geologische Feldforschung. Also als Kampfpiloten gewesen, die haben ja keine Ahnung gehabt von nichts, von Geologie. Und dann haben sie da Feldforschung betrieben, beim Grand Canyon effektiv.
Und war das dann sehr oft.
Ja, eben. Und damit sie lernen, erstens daran, was während der Mondorbit geparkt war, sozusagen, ja, gemisst sozusagen derweil Feldforschung von Orbit machen, aber auch wissen, wonach suche ich überhaupt. Nicht? und ja, neben welchen Stein nehme ich jetzt nicht, weil du kannst ja nicht irgendwelche Steine mitnehmen, vor allem wenn es 30 Mal die gleichen sind. Aber es hat, das heißt, eben ist interessant, dass sie das jetzt schon praktisch vorbereitend machen für die für eventuelle Mars-Missionen eigentlich. Oder soweit ich das verstanden habe, ist schon für eine
Mars-Mission.
Ja, ja, okay.
So, so weit du dran willst, soll es ja schneller gehen, nicht? Können schon 15 Jahre, oder?
Ja, eher
Elon Musk.
Elon Musk, ja, eben. Musk. Ich glaube, dass das der Cell eher noch schafft.
Also packt, ja.
Der erste Mann auf dem Mars, wer was?
Also, David Gruber.
Nein, kommt der Elon Musk in Geopark. Mit einem Tesla.
Mit einem Tesla, fährt er durch.
Und zahlt mit PayPal. Nimmer.
Bitcoin.
Ist gleich.
Ja, also das ist brutal spannend. Also das ist für mich was ganz was Neues wirklich. Was sind denn schon vielleicht so wissenschaftliche Ergebnisse, die in den letzten Jahren in der Blätterbachschlucht gesammelt worden sind und Erkenntnisse auch über Südtirol vielleicht, weil ich denke mal eben, es geht ja um unser Gestein und vielleicht hat es da wirklich was Interessantes gegeben, was du uns noch erzählen kannst.
Ja, es ist sogar noch interessanter. Also das, was jetzt alle rauskommt, forschungstechnisch, hat sogar weltweit Forschungsniveau. Das heißt, die Evelyn Kustatscher von Naturmuseum Porten ist ganz stark hinter die Pflanzenfossilien noch, hinten. Und dort eigentlich mittlerweile weiß man, dass es 5 verschiedene Ginkgo-Arten auf der Welt gibt. 3 sind in Blätterbach gefunden worden, also bestätigt worden. Etwas ist in China gefunden worden, weil 3 Typen in China und in Deutschland 2 Mal. Mir richtig auf dem aktuellen Stand bin, muss man fast sagen.
Sie forscht zu schnell.
Ja, die Evelyn Kustatscher ist fit.
Gib Gas.
Genau. Auf jeden Fall ist das logisch als veröffentlicht geworden. Ist die Zusammenarbeit gegründet worden zwischen Deutschland und China. In China gibt es ähnliche Schichten und für die Wissenschaftler ist es ja interessant, das zu vergleichen und da kannst du ganz viel genauer einstufen, auch zeitlich und so weiter. Und die sind logisch auch rumgekommen nach Deutschland und sind auch zusammen angefahren. Die arbeiten jetzt fix noch mit dem Naturmuseum Porz zusammen. Die Evelyn Kustatscher zum Beispiel ist nach China, um das wieder anschauen. Also es gibt ein bisschen ein knappes Netzwerk auch. Und so ist, also ich finde es vor allem interessant, weil einfach die in unserem Gebiet gefunden werden nicht? Und weltweit noch wieder Bestätigung finden. Der Massimo Bernardi von Muse in Trient, also ich muss sagen, wir haben praktisch eine Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Porzen und Trient zusammen, also mit Konventionen mit ihm zusammen, dass wir sie unterstützen haben, dass sie forschen können und so und umgekehrt so helfen sie uns praktisch, das wieder zu veröffentlichen, weil wir im Moment zum Beispiel die ganzen Paneele im Museum neu machen, da helfen sie uns das wissenschaftlich auszuarbeiten und so. Massimo Bernardi hat eine Studie gemacht über Saurierspuren und hat praktisch sozusagen Vorfahren von Dinosaurier praktisch jetzt genau bestimmt und durch die Spuren, was in der Blätterbachschlucht gefunden sind worden und bei ihm und noch in Trentino, logischerweise, ist auch eine Arbeit, was wirklich weltweit Interesse gefunden hat. Und ja, das sind so jetzt einmal die wichtigsten.
Christian, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Dinosaurierspuren, also inwieweit zurück sieht man da eigentlich, die Gesteinsschichten?
Ja, der Porphyr ist zählt. Der Porphyr kennt ja eigentlich jeder nicht. Der geht ja von Norden, von Milan bis unten die Lagerei-Gruppe, also in Trentino, also Cabrese, jetzt hinter rum. Das ist so praktisch, das ist eine Norden-Geschichte, das ist auch eine Forschungsgeschichte, muss ich dann auch sagen.
Ja, ja.
Okay, also Porphyr ist 280 Millionen Jahre, der ist ungefähr 2000 Meter dick, kann man sich das vorstellen, also nach unten bei uns, wir sind auf der oben Kante, 10-0-1. Und es geht oben bis zum Weißhorn, sind wir auf 235 Millionen Jahre, ist der Gipfel, also das seltenste Dolomit. Die Sauerspuren sind ungefähr für die 210 Millionen Jahre und das waren eigentlich, muss man sagen, die Omas und Topas für die Dinosaurier, wenn man denkt, das sind ja doppelt so alt.
Mhm.
Nicht? Ja. Die Dinosaurier starten ungefähr bei 170, 140 Millionen Jahre nach oben, bis 5-6 Millionen Jahre. Mhm. Seitdem gibt es es ja nicht mehr. Nicht? Also ein paar Anzahlen, mir 3.
Mir weiß ich ja nicht.
Sein übriger Pin.
Die Reptiloiden, kann man so eine Verschwörungstheorie.
Genau. Jedenfalls hat man mittlerweile, ich glaube, so bei 20 Typen identifiziert, laut Spuren. Und sind teilweise logisch in 3 größere Gruppen eingeordnet. Die Pariasaurier sind die größeren, die Pflanzenfresser und die Gorgonopsiden sind die Fleischfresser und danach gibt es noch Rhynchosaurier. Das sind so die echsenähnlichen Typen. Mhm. Also die 3 Hauptgruppen gibt es halt und danach die Untergruppen. Mhm. Ist auch mir interessant, man findet effektiv jedes Jahr auch wieder Spuren. Mhm. Man muss aber den richtigen Moment zeigen, weil einfach eben, du brauchst ein Wetter, wie das alles angeschwänzt werden, weil man Schlamm ist und so weiter.
Ja, wie kann das sein, dass du da und noch bist? Also das, ich verstehe es nicht ganz jetzt rein konzeptionell. Wenn ich da irgendwie in die Schlucht, da sind Stierner. Also halt, da gibt man
Schutt.
Schutt, ja. Und der wird dann wieder weggeschwemmt und dann legt er einfach unten alle wieder Schichten frei? Oder seien die eh schon an der Oberfläche der Dinosaurierspuren? Leider sieht man sie nicht, weil der Schutt drüber liegt. Und leider, gerade wenn Timber weggeschwemmt werden, dann sehe ich es wieder.
Ich habe gesagt, das Netzwerk mit China und mit Kraftment noch mein und.
Dann legst du es noch. Schau, was ich gefunden habe.
Nein, Spaß beiseite. Die Erosion schreitet ja fort. Nicht? Ja. Es gibt ja viele Seitentäler. Es gibt hinten die große, also das Dolende, das ist ja eine riesige Fläche. Jedes Jahr durch den Schnee und durch ein Eis wird da wieder gespalten Gestein und es rollt wie Reu und wird da weggeschwänzt. Das sind ja Unmengen Gesteine, was durch die Schlucht ausschiebt. Wenn man denkt, es gibt Gewitter, da ist in der Porphyrschlucht, wo sie ungefähr 5 Meter breit, nach dem Wetter sind da 3 Meter an Höhe wieder neues Gestein. Da kannst du ausrechnen, was da los ist. Nicht? Mhm. Also es ist Erosion pur.
Und das, also, aber wenn man in der Schlucht drinnen steht, nicht? Werden dann irgendwie Bohrungen gemacht, so in die Wände rein oder so? Oder ist das wirklich ein Zeug, was unten noch liegt, was man noch...
Also in der Schlucht ist wirklich die Regel, dass nur Gestein aufgeklappt wird. Es wird nicht angebaut. Ich brauche das sowieso eine Sondergenehmigung, wenn man das will tun. Und man schaut gar nicht, das Gebiet zu verändern. Bohrungen sind höchst gemacht worden, so wie das letzte Jahr, aus wissenschaftlicher Sicht, um einfach Gesteine nach dem Alter zu bestimmen. Also man ist strategisch alles abgegangen. Also man hat wirklich die 800 Höhenmeter hat man gemacht. In ein paar Tagen, zu zweit oder zu dritt sind sie teilweise gewesen.
Entschuldigung, Christian, wenn ich unterbreche, weil du gerade sagst, 800 Höhenmeter, eben der tiefste Punkt bei Enk ist wie viel Meter und der höchste?
Also 1400 ist der tiefste Punkt, wo der Porphyr ist und der Weißhorn ist 2003. Okay, danke. Also haben wir 900 schon.
Ja.
Okay.
Ja. Was ich dich auch fragen wollte, also die Schlucht wird ja allem tiefer sozusagen, oder? Eben die wird ja ausgewaschen. Und wer hat die erfordert, theoretisch?
Minimal. Schmerzgestein, was einfach von Seiten weg abbricht, wird ausgeschwemmt.
Okay.
Es ist aber ganz selten, dass man wirklich zum Schluchtboden, wenn man so heißen...
durchkommt überhaupt. Ja. Oder weil einem so viel wieder raus, so kommt das Gestein.
Es gibt schon inzwischen so Zeiten, wo es wirklich abtrocknet, dass man in verschiedenen Orten, wo es ein bisschen flacher ist, oder wo es ein bisschen steiler ist, wo das Wasser mehr Schwung hat, dann wird es schneller abgetragen und dann sieht man schon manchmal wieder... Sandsteinschicht noch nicht dem, wo man halt ist, schon Porphyr.
Weil der David davor gerade am Anfang gesagt hat, die Blätterbachschlucht ist der Grand Canyon Südtirols. Seien da effektiv auch für dich als Fachmann, sage ich jetzt, Ähnlichkeiten? Oder ist eine halt ein Canyon und das andere ein Canyon, aber eigentlich sind sie beide nicht miteinander vergleichbar?
Ich bin zwar nicht enden gewesen, aber ich habe mir erzählen gelassen. Nein, ja, man kann es so vergleichen.
Bei uns war der Winnetou, oder?
genau, die Indianer. Logisch ist er viel größer, Grand Canyon, viel länger und auch die Tiefe ist ganz eine andere und die Breite, andere Dimensionen.
Ja, klar.
Vergleichbar ist es in dem Sinne, dass einfach die Schichten auch da sind. Es sind verschiedene Schichten, ich glaube, es sind eher Sedimente, logisch, Sandstein ähnlicher, like, kompakter. Aber fast durch und durch die gleichen Schichten. Hingegen im Blätterbach ist einfach die Vielfalt da, das ist das Besondere. Und aus geologischer Sicht auch interessant, weil sie kaum Störungen nachweisen. Die Zonen, was man sieht, oder Schichten.
Wie meinst du das, Störungen?
In anderen Zonen gibt es zwar ähnliche Schichten wie bei uns auch, aber logisch gibt es den ganzen Dolomitenraum, darunter sind sie alle nicht, aber halt in gewissen Orten. Cicheda, schauen sie aus zum Beispiel. Yeah. Aber in der Blätterbachschlucht ist auf der ganzen Länge gibt's kaum Störungslinien drin. Das heißt, es gibt kaum Faltungen oder zu starke Abtragungen, dass man irgendwo die Schicht nicht mehr sieht, es verschwindet und so.
Okay.
Der Grund ist einfach, dass drunter ein Porphyr ist. Der 2000 Meter ist kompakter Material, hat bei Alpenfaltung einfach alles abgefangen.
Okay.
Es gibt logische Nebenlinien, gibt's. Es gibt die Drunterlinie, die hinter dem Weißhorn, zwischen Schwarzhorn und Weißhorn durchgeht. Dann hat es eine fiktive Erhebung von 1000 Meter gegeben. Das Schwarzhorn ist Porphyr, ist 1000 Meter her. Das wäre
Tiefste.
Interessant, ja.
Also wenn man sich die Kräfte vorstellt.
Vielleicht, ich hatte noch vorher zum Management eben effektiv, du hast gesagt, es habt eine Kollaboration eben mit Lanzarote. Gibt es andere Geoparks, Canyons mit DES zusammenarbeitet?
Also die Zusammenarbeiten mit Lanzarote ist schon bei neuen Reifen. Die können wir jetzt im September, Oktober auch und dann werden wir genau reden, wie wir das machen. Es gibt ein europäisches und ein weltweites Netzwerk von Geoparks. Wir haben uns einmal überlegt, ob wir da mitmachen, aber es ist für uns kleinen Betrieb, heißt man so, einfach zu aufwendig. Da sind viele Treffen mitzugehen, man muss fixen Geologen anstellen und das ist für uns einmal finanziell nicht handelbar.
Weil ich glaube, das ist auch, dass man das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären. Also ihr macht als Institution selber keine Forschung. Also ihr arbeitet mit Forschungseinrichtungen zusammen, aber selber habt ihr keine Forscher angestellt.
Genau, genau. Nein, wir haben wir haben Personal angestellt, die praktisch die Gäste betreuen oder die Führungen machen und ja, die Verwaltung machen. Mhm. Aber wissenschaftlich, logisch, ein bisschen Gelder, die wir seitdem und die anderen unterstützen, aber nicht mehr.
Okay. Abschlussfrage an dich, Christian, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wann ist eigentlich so jetzt Saisonbank, wenn sich das mal jemand wirklich jetzt aufgrund von dem Gespräch wirklich anschauen will, wann kann man es eigentlich kommen? Kann man allein kommen? Muss man eine Führung buchen? Wie funktioniert das?
Also wir eröffnen unsere Tore. Am 21. April ist ein Sonntag. Wir machen es immer auf. Wir haben ja zwei Museen, also einmal das Besucherzentrum und dann ist das Geomuseum in Radein. Man kann Peter besuchen. Die einzige Frage ist heuer einfach durch die ganzen Schneemassen. Wir sind auf 1500 Meter oben. Wir wissen nicht, ob es die Temperatur schafft, bis den ganzen Schnee wegzubringen. Ja. Es geht schon, es schreitet voran, aber wir müssen auch gewisse Felssicherungsarbeiten jetzt mal machen. Also ein bisschen putzen, was im Winter wie gefährlich oben hängen bleibt auf die Felsen. Und die Forst macht ja die ganzen Wege in Standhaltung, die brauchen auch immer eine Zeit. Das heißt, wir werden in Unterntal im Moment nicht zubringen, halt aufbringen. Aber der Hintertal ist auf jeden Fall machbar. Der Obertal von Schlucht ist nicht so exponiert wegen Steinschlag. Man kann autonom logisch die Schlucht machen. Es ist der Eintritt zu bezahlen, sei mit Besucherzentrum oder Geomuseum. Oder man kann mit einem kleinen Zupreis auch die geführte Wanderung in Anspruch nehmen. Die ist auch täglich in Angebot. Mhm. 10.30 Uhr startet. Der Führer ist da, also wer mitgehen mag, kann mitgehen. Da ist Schulklassen, haben wir schon gebucht. Die, wo ich glaube, knapp 70 habe ich gesagt. Habe. Die starten jetzt im Mai leider schon weg. Also es wuselt ziemlich bei uns schon im Mai.
Also Massentourismus in Blätterbach. Nein. So schlimm wird es nicht sein. Christian, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst und fürs Gespräch. Du bleibst ja bei uns. Und ich lade jeden von unseren Hörerinnen und Hörern an, das einmal anzuschauen. Ich selber muss zugestehen, war jetzt seit 15 Jahren nicht mehr da. Aber ich glaube, das Gespräch hat jetzt wieder dazu beigetragen, dass du mich, Christian, bald bei dir sehen wirst.
Marc, mach einen Betriebsausflug.
Auf Nacht mit Fotoparat.
Ich bin gerade auf Nacht mit Fotoparat.
Seit wann ist ich gleich ein Betrieb?
Ich gleich.
Na gut, David, ich glaube, ich kann gleich überleiten, weil du hast ein Paper für uns, das vielleicht thematisch gar nicht so weit vom Blätterbach weg ist.
Genau, also ich habe mir gestern überlegt, ich bin für die Paper-Vorstellung zuständig demal. Und eigentlich jetzt schaue ich mal, was ist in letzter Zeit so publiziert worden, was vielleicht thematisch ein bisschen zusammenhängt jetzt mit Geologie oder zumindest irgendwo entfernt vielleicht. Und da bin ich die Journals durchgegangen in der Astronomie, da gibt es das sogenannte Archiv oder Archiv ausgesprochen. Das ist praktisch Open Source, haben wir eh schon mal geredet haben. Also das sind eigentlich der Preprint-Server, heißt der, wo eigentlich jene Paper reinkommen, bevor sie publiziert werden in die großen Journals. Und dann habe ich eigentlich so gesucht, eigentlich war ja was so über Mars halt gesucht, gefunden einer was anderes, weil ich so wirklich über die Dinge drüber gestolpert bin, über den Titel. Das ist ein Paper, das ist publiziert, es ist schon publiziert, es ist schon akzeptiert im Journal for Astrobiology, also es geht um Astrobiologie und der Titel lautet The Silurian Hypothesis, Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record? Also die Silurianer Hypothese, ist es prinzip oder ist es möglich, eine industrielle Zivilisation in den geologischen Schichten nachzuweisen? Paper von Gavin Schmidt und Adam Frank, das andere ist ein NASA, der erste ist ein NASA-Wissenschaftler und der zweite an der Astronom an der Universität of Rochester. Also sind seriöse Leute, nicht? Und worum geht es im Prinzip? Also ich freue mich schon, wie ein kleines Kind das Paper vorzustellen, weil es ist so cool,
irgendwann
das zu lesen. Das ist eine voll coole
Idee. Du kannst Spitz gerne testen.
Nein, also die Idee ist die, oder die, sagen wir mal, die Prämisse. Nein, die Prämisse ist, wenn es, oder gibt es die Möglichkeit, dass es vor Mensch, vor Homo sapiens, eine industrielle Zivilisation gegeben hat, also eine gewisse intelligente, hochzivilisierte Spezies, die dann ausgestorben ist, aus welchem Grund auch immer. Und wäre es prinzipiell möglich, diese Zivilisation nachzuweisen? Nicht? Jetzt denkt man sich zuerst einmal, ja, was ist das für eine Fantasy-Geschichte, das kann ja gar nicht sein. Wir sind sicher die erste Zivilisation, hochzivilisierte, die es auf der Erde gegeben hat. Aber eben, so sicher ist das gar nicht. Also die Autoren sagen selber, wir glauben selber nicht an die Hypothese. Also wahrscheinlich, sie haben geschrieben, wir sind wahrscheinlich die ersten zwei Autoren, die in ihren eigenen Paper schreiben, dass wir selber nicht an die Hypothese glauben. Aber es geht um eine rein prinzipielle Frage, könnte man sowas nachweisen? Jetzt würde man vielleicht zuerst sagen, na, wir hätten ja schon lange Fossilien gefunden, vielleicht von irgendwelchen Bauten oder irgendwelchen Dingen, die da hinterlassen worden sind von so einer hochzivilisierten Spezies.
Genau, der Christian hat sie angesprochen, zum Beispiel die Dinosaurier.
Genau, das ist aber leider nicht so einfach, wie das klingt, weil gerade bei was Fossilien betrifft, Fossilien gibt es eigentlich leider von einem sehr, sehr geringen Teil von den Dinosauriern selber. Unter Anbetracht der Tatsache, dass Dinosaurier über viele hunderte Millionen Jahre eben gelebt haben. Nicht? Und wir Menschen gibt's, also Homo sapiens überhaupt erst seit 300.000 Jahren, zwei Beine schon ein bisschen länger. Aber prinzipiell alles, was sagen wir älter ist als 4 Millionen Jahre, so schreiben sie in ihrem Paper, einer Rasse, die Intelligenz erst seit, sagen wir jetzt mal, 300.000 Jahren hat, wäre praktisch nicht nachzuweisen. Man müsste erstens mal an der richtigen Stelle bohren oder nachschauen und es wäre halt einfach nicht gesagt, dass man so ein Fossil überhaupt findet. Und die Frage stellt sich dann, wie könnte man das nachweisen, ob sowas gegeben hat, anders einfach. Und zum Beispiel, was jetzt einfällt, wäre zum Beispiel der Verbrauch, also sie gehen aus von der Ist-Situation, was macht der Mensch gerade aktuell mit dem Planet, und die Ist-Situation ist, wir brauchen Energie, wie kriegen wir die Energie durch die Verbrennung zum Beispiel von fossilen Brennstoffen. Und die Ablagerungen, und dann überlegen sie eben, ja, diese Ablagerungen, was würde das eben, erst, wie würde denn sowas ausschauen, wo könnte man das finden, wo müsste man dann noch suchen, was hätte das für einen Effekt gehabt auf die Erde als solches. Plastik ist natürlich ein Thema, wobei sie argumentieren eben, ja, Plastik, das könnte jetzt vielleicht gleich einmal die Richtung gewesen sein, was mir aktuell gegangen sind. Wir sagten, dass die früher das getan haben. Nicht? Mhm. Aber ein Energieverbrauch, der wird allem da gewesen sein. Dann machen sie noch andere, so Chemikalien, die sich vielleicht entwickeln, wie würde sich das auf die Dinge, Schwermetalle, nicht? Da sagen wir Menschen holen Schwermetalle aus der Erde aus, die finden sich sozusagen an die oberen Schichten noch wieder, wo sie eigentlich gar nicht hinkehren. Auch das könnte ein Indikator sein dafür, dass es so eine Zivilisation gegeben hat, die noch diesen Schwermetallen gegroben hat, zum Beispiel. Auf jeden Fall recht lange Paper. Und auf was es im Prinzip aussieht, ist es das. In der Astronomie verwendet man eben das kopernikanische Prinzip. Das heißt, wir haben keine Sonderstellung im Weltall. Wir sind nicht im, die Erde ist nicht im Zentrum. Die Sonne ist auch nicht im Zentrum. Es ist eigentlich nichts im Zentrum. Das heißt, wenn man sich die Astronomie jetzt rein geschichtlich anschaut, sind wir rein räumlich allweil weiter von der Wichtigkeit entfernt worden. Nicht? Wir als Mensch waren das Zentrum der Schöpfung, dann war es plötzlich gleich mal die Sonne, dann nicht einmal die Sonne, die Galaxie vielleicht noch und auch nicht einmal Cell. Und das Paper ist im Prinzip das kopernikanische Prinzip in der Zeit. Das heißt, dass nicht allein der Raum ein besonderer Ort ist, wo wir leben, sondern auch die Zeit nicht. Und sie kommen da also zum Schluss natürlich Beweise, einen positiven Beweis, dass es so war, gibt es natürlich keinen, aber sie geben Hinweise darauf, wie man danach eben suchen kann, was man dafür braucht. Das geben sie drei Schritte vor. Und in die Autoren, dann ist sogar auf Twitter geschrieben, ob zum Beispiel der Blätterbach, das schließt sich jetzt der Kreis, ob der Blätterbach dazu geeignet sein könnte, nach solchen Spuren, die genau sie da hervorheben, suchen kann. Weil eine so Periode hat es nämlich gegeben, wo man, also sie identifizieren sogar mehrere, aber die wahrscheinlichste ist die vor 55 Millionen Jahren, also nachdem die Dinosaurier bereits ausgestorben sind, das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum, also vor 56 Millionen Jahren, das war also unmittelbar, also ein paar Millionen nachdem Dinosaurier ausgestorben sind, hat es einen Temperaturanstieg gegeben, um 8 Grad Celsius ist die Durchschnittstemperatur auf der Erde umgestiegen. Und wenn man da die Kurven vergleicht, Temperaturanstieg und Emission von CO2 zum Beispiel, dann ähnelt das, was wir jetzt alleweil gerade machen. Also die Kurven sind praktisch fast identisch. Und es könnte zum Beispiel, es ist jetzt natürlich eher nicht der Fall, dass das, also sie glauben es eben, wie gesagt, selber nicht, aber es hat Episoden gegeben in der geologischen Geschichte der Mensch, nicht der Erde, so muss nicht der Menschheit der Erde, die der aktuellen Anthropozän ähnlich sein. Und für viele weiß man eben nicht, warum. Warum hat es diesen Temperaturanstieg gegeben? Es war damals mit Sicherheit kein Eis-Theorien-Einschlag. Da muss was anderes gewesen sein, aber eben die Frage ist, was? Das weiß man bis heute noch nicht genau. Und da hat es mehrere solche Phasen gegeben, die halt dem ähnlich sein, was wir gerade jetzt machen. wie gesagt, also das ist ein da hat es dann jetzt ein paar Artikel gegeben, ein bisschen populärwissenschaftlicher geschrieben, auf The Atlantic zum Beispiel, wo das dann ein bisschen zusammengefasst worden ist, wo der Autor selber dann interviewt worden ist und das dann halt alles ein bisschen noch einordnet. Aber sie haben auf jeden Fall auf Twitter haben sie noch nicht geantwortet, ob sie noch zum Blätterbach kommen, um noch hochintelligente Zivilisationen zu suchen, die vor ein paar Millionen Jahren vielleicht gelebt haben. Sie werden sich mal, ich melde mich noch bei dir, ich vermittle die noch weiter. Weil was ist die Wichtigkeit von so einem Paper? Das spielt auf die Sache und eben auf gibt's ein bisschen auf Außerirdische, nicht? Wenn wir zum Beispiel zum Mars fliegen, dann ist die Frage, hat es da mal Leben gegeben? Wie könnte man das aber nachweisen? Wohin sucht man danach? War es intelligent oder nicht? Das heißt, das kann man nicht gleich auf Außerirdische jetzt umwenden, sondern wirklich auf vor Ort, auf die Erde. Die Silurianer übrigens, wer Dr. Who kennt, bezieht sich genau auf diese TV-Serie. Die Silurianer sind eine hochintelligente Spezies, die tief in der Erde drinnen wohnen. Und das ist halt so eine Art Nerd-Referenz dann im Prinzip gewesen. Aber das ist wirklich mal, es ist ein Teaser, nicht? Ein Brain-Teaser. Weil, wie mit jenen alles, das kann ja gar nicht sein, nicht? Das ist sicher nicht so gewesen. Aber das sagt gar keiner. Also das ist nicht logisch. Die Beweise fallen, dass es anders war. Ja, stimmt schon. Aber es könnte so gewesen sein. Wie kann man da noch suchen? Das ist da in diesem Paper beschrieben. Wir werden es dann in die Shownotes verlinken. Und ganz zum Abschluss noch. Da hat sich nämlich ein anderer Autor vor schon längerer Zeit her mal die Frage gestellt, weil wir davor von Dinosauriern geredet haben. Könnte es denn vielleicht sein, dass die Dinosaurier hochintelligent waren? Weil auch dort würde man dann sagen, kann nicht sein, das sind ja irgendwelche Echsen gewesen. Ja. Aber wenn die intelligent gewesen wären, wie wir Menschen, von ihren ganzen Bauten, was sie damals gemacht hätten, wäre nichts übrig geblieben. Das würde man halt nicht nachweisen können. Und das spielt eigentlich in diese selbe Richtung. Nicht? Also hat es intelligente Dinosaurier gegeben, früher hat es eine andere intelligente Zivilisation gegeben, die es heute nicht mehr gibt. Klar ist das nicht, mir wahrscheinlich eher nicht. Aber könnte schon gewesen sein und man muss halt wissen, wie man da noch sucht. Und nachdem das also von zwei, sagen wir, hochdotierten Wissenschaftlern stammt, einem Klimaforscher und einem Astrophysiker, kann man dem eigentlich jetzt schon, also das Paper ist gut geschrieben, sie sind sehr vorsichtig in der Formulierung, verweisen darauf, dass man nicht spekulieren sollte, sondern immer die Beweise für sich sprechen lassen sollte. Aber das kann, also eine interessante Lektüre, mal ein bisschen ein anderer Denkansatz, nicht zu dem, was man sonst halt so lernt. Was sagst du dazu, Christian?
Spannend.
Ist doch auch.
Klar, wenn du bist Neues erfinden, musst du irgendwo etwas total anders. Anders umgehen als System. Du kommst nicht auf Neues an.
Eben, also deswegen ist das eine Hilfe. Das ist, ich denke mal, nicht. Früher hat auch keiner geglaubt, die Erde ist nicht im Zentrum. Alle, nein, was redest du für einen Scheiß? Nicht? Die Erde ist schon im Zentrum, weil das kann ja gar nicht anders sein. Und dann eben stellt man sich, es ist eben diese Denkanstöße, bringen es dann vielleicht nicht weiter in dem und Fall, aber vielleicht halt schon. Nicht? Man, schon es war aber rein interessant, aber leicht schon vom Denk noch, vom Prinzip her. Hat es da was gegeben vorher, was wir gar nicht gewusst haben?
Nein, absolut eine spannende These, höchst spekulativ natürlich, ja. Aber natürlich interessant. Und eben, wie der Christian sagt, in der Wissenschaft braucht es hin und wieder wirklich spekulative Fragen und spannende Fragen, um wirklich auch weiterzukommen. Und ich glaube, das ist auch im Grunde das Wichtige von der Forschung, dass man eben so frei ist, einmal wirklich Fragen zu stellen, die vielleicht niemand davor gestellt hat und eben spekulativ sind. Ich gehe jetzt aber in eine Richtung, die dir vielleicht gar nicht gefällt, weil man könnte so argumentierend auch sagen, dass eben, man sagt, die Homöopathie hat bis jetzt keine Wirkung gefasst und man könnte sozusagen auch sagen, okay, vielleicht nach unseren Parametern, wie wir sozusagen Wirkung und medizinische Wirkung festlegen, dass das halt bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden ist, aber vielleicht irgendwann effektiv auch da eine Wirkung nachgewiesen werden könnte. Ich weiß, der David schaut mir jetzt schon ganz böse an. Das gefällt ihm jetzt gar nicht.
Dafür bin ich pariert.
Nein, es ist, also, gibt er insofern recht. Also, oder man muss immer die nach dem aktuellen Stand von unserem Wissen diese Modelle eigentlich ja machen. Also, was die Wissenschaft macht, ist, sie versucht zu beschreiben, wie die Natur funktioniert anhand dessen, was sie beobachtet. Und das ist immer nur eine Abbildung, ist eine schlechte, abstrahierte Abbildung von dem, was eigentlich um uns passiert. Nicht? Und sie, in dem Paper steht explizit drin, es gibt keinen positiven Beweis, dass es wirklich so war. Und das sagen sie, sie glauben ja selber nicht dran. Nur, sie weisen halt darauf hin, wenn man solche Proben nimmt zum Beispiel, dann könnte man halt auf diese Hypothese vielleicht mal wieder denken und mal auf die Sachen und analysieren, was man vielleicht sonst nicht getan hätte. Nicht? Und sie haben ja gesagt, selbst wenn man dann zum Beispiel eine Plutonium-Anreicherung findet, die so in der Natur gar nicht vorkommt, sondern eine Supernova entsteht und an der Oberfläche, würde es darauf hinweisen, dass diese Zivilisation irgendwelche nuklearen Kriege geführt hätte, könnte man trotzdem noch nicht sagen, das war so eine Zivilisation, weil da müsste man eine Serie an Beweisen finden, um das dann zu belegen. Das heißt, so eine Zivilisation hat es nie gegeben. Nach aktuellem Stand der Dinge. Aber das kann sich eben, wie gesagt, allem ändern. Deswegen so gibt es das Beispiel mit der, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, weil das mit der Homöopathie ist, es ist erwiesenermaßen, also eben, was heißt erwiesenermaßen, es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht besser als ein Homöopathie funktioniert, aber nicht besser als ein Placebo. Das ist also schon mehrmals jetzt falsifiziert worden, die Hypothese, dass es funktioniert.
Nein, eben, aber nach unseren Parametern, nach unseren derzeitigen wissenschaftlichen Parametern funktioniert es nicht. Wer weiß, vielleicht sind wir in ein paar Jahren da weiter. Ich glaube, das ist eben genau der Punkt, dass vielleicht da könnte man gegen argumentieren, was dein Paper angeht, dass vielleicht unsere Zivilisation noch nicht so weit ist, um effektiv zu sehen, ob eine vergangene intelligente Zivilisation vielleicht wirklich was Spuren hinterlassen hat, die wir heutzutage eben durch unsere technischen Mittel noch gar nicht erkennen können.
Da kann man ja homöopathische Auffinden auch vielleicht.
Nein, das Thema Homöopathie behalten wir uns,
behalten
wir uns eh für ein anderes Thema vor, weil der David und ich tun natürlich sicher spannende Themen, genau, und wir vielleicht brauchen nicht die absoluten Experten in dem Bereich sein. Aber grundsätzlich danke, David, für das Paper, es war wirklich spannend und ich glaube eben, wie gesagt, der Schluss, den du auch da mit dem Paper eingebracht hast, ist wirklich, dass die Wissenschaft sozusagen auch sich weiterentwickeln muss und das auch durch teilweise fast provokative wissenschaftliche Fragen.
Ist klar.
David, Ian, was auch mir was ausgesucht, was vielleicht im weitesten Sinne mit der Blätterbachschlucht zu tun hat. Es geht nämlich um eine Studie, die Alpenkonvention rausgegeben hat, und zwar heißt die The Alps in 25 Maps. Also da hat die Alpenkonvention ihre Fläche, sozusagen die Fläche der Alpen, die Alpenkonvention spricht da von einer Fläche von 190.000 Quadratkilometern, der geht von Nizza über Wien, Graz, Maribor bis Verona runter, also sozusagen die ganze Fläche, die Alpen einnehmen, und hat sozusagen diese Region auf verschiedenen Parametern mal gemappt. Und es sind da ein paar ganz interessante Erkenntnisse rausgekommen. Also nur ganz kurz, die Alpenkonvention umfasst 8 Länder, 14 Millionen Einwohner, also wir sprechen da von einer relativ großen Bevölkerungsfläche in Europa. Und da sind ganz interessante Unterschiede, zum Beispiel das Alter ist ganz interessant, dass zum Beispiel in den italienischen Alpen und den deutschen Alpen die Bevölkerung grundsätzlich älter ist, wie zum Beispiel in den französischen und Schweizer Alpen. Zum Beispiel ist,
wie viel älter?
Ja, zum Beispiel ist jeder... Also einer von 5 Einwohnern ist über 65 und in den französischen und Schweizer Alpen ganz ein bisschen, aber wir reden da von 2 Jahren, drunter. Aber es sind ganz kleine Zahlen, aber trotzdem ist interessant. Auch interessant zum Beispiel ist, dass sie haben sich angeschaut, die Entwicklung der Bauernhöfe in den Alpen, und 1980 waren 570.000 Bauernhöfe in den Alpen und jetzt sind nur noch, Zahlen von 2010, 260. Also
halbiert.
Halbiert. Und der durchschnittliche Bauernhof ist eins von, grundsätzlich sind die Bauernhöfe unter 10 Hektar, die sterben aus, und unter 20, halt über 20 Hektar, die werden mehr. Sprich, das ist eigentlich genau das, was man eh schon sozusagen im Volksmund hört, dass natürlich auch in der Landwirtschaft sozusagen die größeren Betriebe eben die Überhand nehmen und die Kleinen langsam zurückgehen. Ein anderes total spannende Zahl war, dass in Südtirol und in Nordtirol die größte, also sozusagen Südtirol, die Achse Nordtirol, Südtirol, Gardasee, dort am meisten Nächtigungen im Alpenraum sind. Gerade weil wir eben jetzt von den Besuchen in Blätterbach geredet haben und eben Blätterbach als Tourismusaktion. Also der Trend wirklich von das Nord-Süd-Gefälle da bei uns wirklich eine starke touristische Anziehungskraft hat und der durchschnittliche Tourist 3 Nächte eben in den Alpen nächtig. Da sind noch einige andere Zonen, eben es werden zum Beispiel auch die Weltkulturerbe werden gemappt, also eben glaube es sind 10 UNESCO-Weltnaturerbe und 4 Weltkulturerbe-Städte. Mhm. Da ist wahrscheinlich eben noch die Dolomiten mit dem Blätterparkschluss sein natürlich dabei. Und es sind halt einfach so 25 Karten, die wirklich plakativ die ein paar Sachen aufzeigen, zum Beispiel auch für Politikwissenschaftler vielleicht interessiert auch die Unterschiede von den Verwaltungseinheiten, zum Beispiel in Frankreich sind viel, viel mehr Gemeinden wie im restlichen Teil der Alpen. Es hat natürlich eben die Unterschiede der Verwaltungseinheiten in den verschiedenen Sprachen zu tun. Auf jeden Fall, diese Studie ist neu heraus und ich finde es oft ganz wichtig, wenn man auch bildhaft Daten veranschaulicht, weil das oft hilft nachher, einfach
ein Bild. Das war im Prinzip eine Bestandaufnahme, war das?
Genau, es war Bestandaufnahme, es war sozusagen eine, es sind Daten halt auch teilweise eben so von den 70er, 80er Jahren bis 2010 auch verglichen worden und da sind eben sind gemappt worden und eben sind verschiedene Bereiche eben, jetzt haben wir ein paar Zahlen eben rausgeschrieben, betrachtet worden und ich glaube, das ist ganz eine interessante Geschichte. Eben das ist auf der Seite von der Alpenkonvention zu finden und das werden wir natürlich auch in die Shownotes reinstellen.
Wir sind jetzt bei den Veranstaltungstipps, glaube ich, inzwischen umgekommen. Christian, ich glaube, du hast einen Veranstaltungstipp, du hast es in der Einleitung schon mal gesagt bezüglich dem UNESCO-Feier. Was ist da genau?
Ja, das ist am 17. Juni. Das ist ein bisschen ein größeres Ding. Wir erwarten 1.500 bis 3.000 Leute, je nach Witterung und je nach Bewerbung. Sein tut jetzt eigentlich die erste Feier, was im Dolomitenraum im großen Stil gemacht wird. Dass man hofft, dass in den nächsten Jahren eine Provinzüberschreitung gemacht wird. Danach logisch mit kleinen Veranstaltungen, mit Ideenwanderungen, dann haben wir mit dem Planetarium.
Haben wir ja, etwas. Genau, da ist
siehst du den auch? Geil,
oh, machen wir zusammen. Sternegucken. Sternegucken, genau, richtig. Weißt du noch das genaue Datum?
Nicht mehr auswendig. Das schreiben wir auch und nein.
Kannst du zwar wieder fotografieren oder dürfen da auch andere kommen?
Da dürfen auch andere kommen. Das ist aber es war Mitte August gleich, war das? Mitte August,
ja, genau, wir haben es so ein bisschen verändert. Deswegen. Genau. Wir haben, das ist praktisch ein Zusammenarbeit im Naturmuseum Pasnach, bei einem Baumgartenkämpfer.
Als wieder. Geologe, genau.
Genau. Und da probieren wir ein bisschen praktisch so ein bisschen zusammenzukommen. Also wir mit dem Thema Geologie, der David macht die Sterne ein bisschen aus, genau. Wie Planeten und so weiter. Also alles, was auftaucht am Himmel, wird er uns beschreiben. Und der Benno probiert ein bisschen die Brücke zu machen. Also er wird ein bisschen die Geologie der Sterne ein bisschen erklären.
Von der Blätterbachschlucht natürlich
auch. Blätterbachschlucht und Sterne. Und ist sehr interessant. Also die letzten 30, 31 Teilnehmer sind sehr erfreut gewesen.
Gell? Ja, kämpfst du auch alle.
Camp.
Ja. Geil, Marc, kämpfst du auch?
Ja,
machen wir Betriebsausflug.
Du bist schon, oder?
Wir wissen es nicht, wenn es genau ist. Mitte August ist es halt. Den 22. glaube ich. Wir schreiben es noch in die Show. Ja. Das ist jetzt nicht das Problem.
Und beim Geopark wird es sicher auch noch einmal publiziert.
Ganz genau.
Ich habe noch eine Frage, aber die ist sehr wissenschaftlich. Aber ich bringe sie jetzt echt mal, weil vielleicht ist eine oder andere Studentin Trient interessiert. Die Universität Trient, nämlich die Rechtsfakultät, organisiert einen Workshop, der heißt Constitutional Protection of Minorities und zwar am 4. und 5. Mai in Trient unten. Und es geht eben darum, dass man eben sozusagen untersucht, inwieweit Verfassungen eben Minderheiten schützen und zwar europäische Verfassungen und eben auch wie das in Asien ausschaut. Und das sind wirklich ganz viele Experten, eben sei es aus Europa und aus Asien eingeladen. Unter anderem wird auch Francesco Palermo auch sprechen von der EURAC. Und ich werde mir das anschauen und vielleicht der eine oder andere U-Student wird sich das natürlich auch anschauen.
Marc, die zwei obligatorischen Fragen. Kostet es etwas?
Nein,
kostet es nicht. Gibt es etwas zu essen?
Hell weiß ich nicht, David. Hell weiß ich nicht. Hinkommen und das erfinden.
Wir haben inzwischen herausgefunden, wenn die Veranstaltung ist im Geopark, danke Christian, am Dienstag, 21. August ab 19 Uhr im Besucherzentrum.
Es hat sich top vorbereitet auf die Veranstaltungsankündigung. Wunderbar. Na super, na, haben wir das auch geklärt.
Ist gleich.
Ich habe noch was anderes. Heute ist nämlich wahrscheinlich der Tag, an dem wir nicht leider die Sendung vielleicht, sondern wirklich etwas erforscht worden ist, was in die Geschichte eingeht.
Aha, jetzt bin ich gespannt.
Heute ist ja 17. April, nicht, an dem wir aufnehmen. Und heute hat die Uni Portsmouth hat ja groß berichtet, dass sie ein Enzym entdeckt hat, das Plastik frisst. Und dass das Enzym soll Plastik fressen, und das hat natürlich riesen Implikationen, weil man das sozusagen im Labor dann verfeinert. Das würde ja heißen, dass man ein ganzes Recycling-System schafft, sozusagen wirklich das Plastik, also unsere Umweltprobleme, irgendwann einmal kein Thema sein mehr werden. Wie soll ich das jetzt bringen? Das war nämlich ganz lustig, weil es hat die Uni Portsmouth eben auch natürlich auf Twitter und so verbreitet. Und dann hat ein User drunter geschrieben, ja, jetzt seien sie draufgekommen, dass das Enzym Plastik frisst, in 10 Jahren kommen sie drauf, dass es die Menschheit frisst. Das ist einfach witzig gefunden, weil es irgendwie auch zeigt, dass einfach Forschung eben, wir oft wirklich nicht wissen, wohin uns Forschung bringt, und das macht es aber auch spannend und auch wie gesagt, toll, das Enzym ist natürlich sehr interessant, aber eben, wir wissen nicht, was in Zukunft noch alles möglich ist.
Ja, ich habe leider noch eine Sache, und zwar obligatorische logischer Druckschluss der Woche. Worum geht es heute? Heute geht es um den Moving the Goalpost, also das Verändern des Tores eigentlich, im Sinne eines fußballerischen Tores. Rein bildlich gesprochen geht es darum, dass man, wenn man argumentiert, nicht während man argumentiert, die Spielregeln verändert. Genauso wenig wie wenn jemand aufs Tor schießt, einen Fußball, sollte man auch nicht das Tor während des Schusses einfach die Position verändern, dass der Ball dann letztendlich nicht im Netz landet, sondern eben vorbei landet. Und das kann man eben auch argumentativ machen. Zum Beispiel könnte, das ist ein Comic, was ich da jetzt gerade gefunden habe, Moving the Goalpost, da sagt der Chef, ab heint brauchst du als Arbeitnehmer, damit du bei mir arbeiten darfst, brauchst du ein Doktorat, also ein PhD, was du immer noch nicht hast, Marc.
Danke.
Und dann sagt der Chef so praktisch, ja, also danke, dass du für uns gearbeitet hast, du kannst jetzt gehen. Dann sagt der eine, der Arbeitnehmer sagt, zum Glück habe ich ein PhD gerade gekriegt. Und dann sagt der eine, damit du bei uns weiterarbeiten kannst, brauchst du auch noch eine Goldmedaille im Olympischen Schwimmen. Und dann sagt der eine, die habe ich gerade gekriegt, 1992 habe ich eine Goldmedaille im Schwimmen gekriegt. Aber du brauchst dann auch noch das Tiroler Ehrenabzeichen, damit du bei uns arbeiten kannst. Also das heißt, es wird sozusagen nicht von vorhinein festgelegt, was die Kriterien sein, sondern es wird je nachdem, bringt dann wieder das Gegenargument, aber dann wird schon wieder was anderes verlangt, was vorher gar nicht gefragt war. Das ist eben Moving the Goal Post, das kommt hin und wieder mal vor, wenn man mit jemandem diskutiert, dass er dann was verlangt, was er gar nicht verlangt hat, und auf das Gegenargument dann gar nicht mehr eingeht. Das wäre sozusagen in wenigen Worten der logische Druckschluss der Woche gewesen.
Danke David für den logischen Druckschluss der Woche. Lieber Christian, nochmal vielen Dank für deine Anwesenheit. Ich hoffe, dass falls ein Hörer oder eine Hörerin Fragen an dich hat, Fragen zum Blätterbach hat, dass wir eventuell deinen Kontakt weiterleiten können, beziehungsweise du für Fragen und Antworten zur Verfügung stehst. Ich glaube, da bist du ganz zugänglich, oder?
Wohl gern. Du schaust einfach ein Besucherzentrum anrufen. Also ein paar Ladies, die gerne antworten, ja.
Bist du auf Twitter?
Ja, sind wir auf Twitter. Nicht recht aktiv.
Du, aber du als Person?
Nein.
Christian, in dem Fall nochmal danke. Wirklich voll fein warst, dass du bei uns warst.
Danke fürs Bier.
Wir wünschen natürlich dem Blätterbach eine erfolgreiche Saison. Und ich bedanke mich auch beim David, der wie allem mir Gesellschaft da leistet.
Das Maskottchen.
Notgedrungen.
In seinen Betrieb weiterbringen.
Eigentlich war er ja schon heute viel lieber beim Ultimate Training, halt wissen wir.
Stimmt.
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, kommt drauf um, wenn es ins Herz, und wir allen, bitte lasst es euch gut gehen, und sonst ist auch gleich.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ist gleich.
Das braucht es nicht, sonst egal. Kann schon egal gehen.